Ich lese Psalm 130 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Aus tiefster Not ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Aus der Tiefe rief ich dich, Jahwe. Herr, höre mich doch, sei bitte nicht taub für mein Flehen. Wenn du die Sünden anrechnest, Jahwe, wer könnte bestehen, Herr? Doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Ich hoffe auf Jahwe, alles in mir hofft, und ich warte auf sein Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als die Wächter nach dem Morgen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgenlicht. Israel, hoffe auf Jahwe, denn bei Jahwe findet sich Gnade und Befreiung von aller Schuld. Ja, er wird Israel von allen Sünden erlösen.
Ich erinnere mich an einen Adventsgottesdienst, an einen Adventssonntag vor 2 Jahren. Ich saß hier vorne im Gottesdienst mit einer Maske. Die Stimmung im Saal war leicht gedrückt. Es war der 2. Corona-Winter. Die Band war im Begriff, dieses Lied anzustimmen, das wir gerade gesungen haben. Die Nacht ist vorgedrungen. Aber vorher, bevor sie angefangen haben, sagte Heiko, der Mann, der auch gerade eben Bass gespielt hat, er sagte noch ein paar Sätze zu dem Lied. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch im Ohr habt, ich konnte die Sätze nicht vergessen. Er hat gesagt, das Lied ist hauptsächlich in Moll. Es drückt eine Schwere aus. Moll steht für eine Schwere in der Musik. Manche würden sagen, es klingt traurig. Das Lied ist in Moll. Aber achtet auf den Schluss, auf den allerletzten Akkord. Das Lied endet mit einem Dur-Akkord. Habt ihr ihn gehört? Er war ein bisschen versteckt. Und ja, du kannst sagen, ein Dur-Akkord, ach, das war jetzt nicht ganz so viel. Vielleicht hast du auch wenig Verständnis dafür, dass in Kirchen in dieser eigentlich so fröhlichen Adventszeit so ein Lied gesungen wird. Warum lesen wir einen Psalm, der mit diesen Worten beginnt? Aus der Tiefe rufe ich dich. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Warum diese Schwere? Können wir uns nicht bitte einfach freuen? So kannst du denken. Und vielleicht bist du der Typ für eine fröhliche Adventszeit und diese ersten Verse des Psalms, sie entsprechen nicht deiner aktuellen Lebenssituation, deiner Gefühlslage. Und das ist sehr in Ordnung. Freude hat in dieser Adventszeit, sie darf ihren Platz haben. Unsere Kinder waren heute so froh, als sie gemerkt haben, oh, heute ist ja Sonntag, der 2. Advent. Wir dürfen die 2. Kerze anzünden. Freude darf ausgedrückt werden. Ich möchte dich trotzdem bitten, dich mal folgender These zu stellen. Ich glaube, dass weder unsere so geschmackvolle, naturbelassene Adventsdeko noch unsere sehr sorgfältig zusammengestellte Playlist uns über die Tatsache hinwegtäuschen können, dass mit dieser Welt etwas nicht in Ordnung ist. Ich will gar nicht von den Problemen innerhalb und außerhalb Deutschlands erzählen. Ich möchte euch von meinen letzten Tagen erzählen. Heute vor 2 Wochen, da saß ich in einem Gottesdienst und weil Adventssonntag war, Entschuldigung, es war nicht Adventssonntag, es war Ewigkeitssonntag. Weil Ewigkeitssonntag war, wurden in diesem Gottesdienst die Namen aller Menschen vorgelesen aus dieser Kirchengemeinde, die im vergangenen Kirchenjahr gestorben waren. Der Name, das Alter und das Todesdatum. Es war eine krasse Atmosphäre. Ich kannte diese Menschen nicht. Und natürlich, ja, Menschen werden alt und sterben. Aber in dem Moment wurde ich so geballt mit der Tatsache des Todes konfrontiert, dass sich in mir ein Widerstand geregt hat. Eine Wut. Der Tod, dass ein Leben einfach zu Ende geht. Der Tod ist nichts, womit ich mich einfach so arrangieren kann. Es sollte nicht so sein. Und dieses Gefühl, es sollte so nicht sein, das hatte ich noch an anderen Stellen in den vergangenen Wochen. Das hatte ich, als eine Freundin mir erzählt hat, wie sie gegen die Depression ankämpft. Das hatte ich auch, wenn wieder mal Schlafstörungen eins unserer Kinder nachts stundenlang wachgehalten hat und ich am Bett gesessen bin. Es sollte so nicht sein. Und die vielen anderen Geschichten, die könntet ihr erzählen. Und so bin ich überzeugt, dass wir in dieser Adventszeit, dass es nicht nur berechtigt ist, sondern auch notwendig, dass wir diese ersten Verse des Psalms an unser inneres Ohr, mal an unser Herz durchlassen. Wir lesen noch einmal den Anfang. Aus der Tiefe rief ich dich, Jahwe, Herr, höre mich doch. Wir können die Verse lesen. Können wir sie mitlesen? Sonst habt ihr sie noch im Ohr. Aus der Tiefe rief ich dich, Jahwe, Herr, höre mich doch. Sei bitte nicht taub für mein Flehen. Eine andere Übersetzung sagt, bitte hör mich an. Hör mir zu. So spreche ich nicht mit meinem Mann, wenn er mir aufmerksam gegenüber sitzt und mich anschaut. Oder wenn er gerade aufgesprungen ist, das auszuführen, worum ich ihn gerade gebeten habe. Hör mir zu, das ist der verzweifelte Ruf von jemandem, der nicht weiß, ob sein Gegenüber gerade irgendetwas mitgekriegt hat. Den das leise Gefühl beschleicht, gerade mit der Wand gesprochen zu haben. Es ist ein Schrei aus der Tiefe. Der Schmerz, der wird nicht analysiert oder kommentiert, er wird Gott einfach entgegengeschleudert. Unsere Psalmen sprechen eine sehr menschliche Sprache. Vielleicht ist es gar nicht deine Sprache, weil du sagst, so würde ich gar nicht mit Gott sprechen, so direkt oder so emotional. Dann möchte ich dich sehr ermutigen, die Psalmen einmal als Gebetsvorlage zu nehmen, um Raum zu schaffen für Emotionen, die möglicherweise da sind, aber im Gebet bisher nicht zur Sprache kamen. Die nächsten Verse sind zumindest für meine Ohren, sie kommen etwas unerwartet. Wenn du Vergehen anrechnen wolltest, Jahwe, mein Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, dass man Ehrfurcht vor dir hat. Für den Verfasser dieses Psalms scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen der Tiefe, die er erlebt, und der Gegenwart von Sünde im Herzen von Menschen. Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum zu sagen, dass die Not, die ein Mensch erlebt, immer eine direkte Folge ist davon, dass sich dieser Mensch gegen Gott gestellt hat oder von Gott zurückgezogen hat. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, und das tun wir in dieser Erlebtgemeinde, wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, dann ist in dieser Welt etwas kaputt, weil sie sich von Gottes guter Ordnung entfernt hat. Etwas in uns mag dagegen rebellieren, aber du und ich sind Teil davon. Und es gräbt sich in alle Lebensbereiche und schafft Nöte, die manchmal nur schwer zu ertragen sind. Heute in diesem Gottesdienst wird die Sünde nur angerissen. Wir haben dafür nächsten Sonntag etwas intensiver Zeit, um über die Frage nachzudenken, welche Prozesse könnten für mich dran sein, wenn Jesus als König angekündigt wird? Für heute begnügen wir uns mit der Zusage im Psalm. Doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Unser Poet gewährt uns weiter den offenen Blick in seine Seele. Ich hoffe auf Jahwe, alles in mir hofft, und ich warte auf sein Wort. Ich warte auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. In der Adventszeit machen wir uns eins mit dem Wächter, der auf der Zinne steht und auf den Morgen wartet. Advent heißt warten. Und in dieser Adventsreihe, in der Predigtreihe, in der wir gerade sind, da stellen wir uns die Frage, worauf warten wir? Ja, auf Weihnachten. In den Liedern ist auch angeklungen, dass auf Jesus ja gewartet wurde, wie er als Baby auf die Welt gekommen ist. Da haben Menschen drauf gewartet, sie haben sich danach gesehnt. Aber Adventszeit ist seit Jahrhunderten von Jahren, hat noch eine tiefere Ebene. Der Daniel hat uns letzten Sonntag dieses Bild gemalt von dem, was Jesus uns, seiner Kirche, seinen Nachfolgern versprochen hat. Er hat uns ein Bild gemalt von einem Zuhause, in das Jesus uns irgendwann bringen wird, wo das Gute nicht endet, sondern auf Dauer angelegt ist und wo Gott selbst sein wird. Darüber nachzudenken, das löst in mir eine tiefe Sehnsucht aus. Und es ist auch genau dieser Gedanke, den ich habe, wenn wir den Adventstrailer sehen oder wenn ich die Kerzen an unserem Adventskranz anzünde. Jesus kommt irgendwann wieder. Warten auf den Herrn hat noch eine weitere Dimension. Es beinhaltet auch die Sehnsucht, dass Gott in dieses Leben auf dieser Erde eingreift. In große globale Zusammenhänge, dass er Kriege beendet, dass Menschenhandel ein Ende findet. Aber dass er auch in mein Leben kommt, in das Leben von mir und von den Menschen, die mir so lieb sind. Worauf warten wir? Wir hoffen, dass die Ehe von unseren Freunden hält, dass unser Sohn nicht mehr länger gemobbt wird, dass die erdrückende Rechnung irgendwie bezahlt werden kann. Wir hoffen auf gute Freundschaften, auf eine eigene Familie und dass der Tumor für immer verschwindet. Und wenn Gott es schon nicht schenkt, wenn Gott schon so nicht handelt, dann möchten wir doch, dass er wenigstens schenkt, dass ich okay damit bin. Dass er mir meine Ängste nimmt, mich von meinen Denkmustern befreit und meine Sehnsucht stillt. Ich warte auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Jetzt gehört Geduld und Warten können leider nicht zu den Tugenden, die in unserer Kultur so gefeiert wird. Wohl dem, der nicht warten muss. Diese Botschaft, dass es schnell gehen muss, die hat sich so tief in uns reingegraben. Es ist jedem klar, das, was fehlt, das könnte morgen geliefert werden, wenn ich innerhalb der nächsten Stunde und 47 Minuten bestelle. Und natürlich weiß jeder, dass das körperliche und seelische Gesundheit, dass ich das nicht bestellen kann. Und dass es auch nicht so ist, dass man sagen kann, ja, tu das und dann fühlst du dich Gott nahe. Das wissen wir hier. Aber wenn ich dann auf einmal merke, an dem Punkt tut sich nichts, obwohl ich alles dafür tue, obwohl ich so viel in Bewegung setze, da werde ich schon mal unruhig. Was ist hier los? Warum bewegt sich nichts? Ich würde mehr beten. Ich würde Gott dazu bringen wollen, zu handeln. Aber das, was ich hier voranbringen will, das entzieht sich mir und meinem Einflussbereich. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich habe mal geglaubt. Aber es ist nichts passiert. das ist schmerzhaft. Und das war es auch für den Psalmisten, das haben wir schon herausgespürt aus den ersten Sätzen. Er kann gerade nicht viel mehr tun, außer ein bisschen an seiner inneren Haltung zu arbeiten. Daran kann er schrauben. Und so schreibt er in Vers 5, ich hoffe auf Jahwe, alles in mir hofft und ich warte auf sein Wort. Luther formuliert es so, ich harre auf Jahwe und ich hoffe auf sein Wort. Und eine andere Übersetzung hat es wieder genau umgedreht. Ich hoffe auf Jahwe, auf den Herrn und ich harre auf sein Wort. Man hat das Gefühl, die Übersetzer, sie ringen mit diesen Verben, hoffen, warten, ausharren. So, welches Wort trifft es am besten? Was trifft es im Kern? Vielleicht ist es nicht das Verb, das Entscheidende in diesem Satz, sondern die zwei Objekte. Auf den Herrn, auf Jahwe und auf sein Wort. Ich warte darauf, dass Gott in mein Leben reinspricht. Denn in Genesis 1 kann ich lesen, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ich warte auf ein Wort von Gott, das alles verändert. Ich habe euch jetzt diese zwei Dimensionen aufgemalt, von dem Warten, dass Gott kommt und alles gut wird. Und dass Gott aber auch in die Situation Gutes hineinwirkt. Es sind zwei Dimensionen und sie vereinen sich zu einem Warten. Und Warten löst eine Spannung aus. Und die Frage ist, wie kann ich warten? Wie kann ich dieses Leben in hoffnungsvoller Erwartung leben? Nicht einfach nur warten, sondern erwarten. Ich möchte uns drei Perspektiven mitgeben, die zum einen aus diesem Psalm entspringen, so wie ich ihn verstehe, und zum anderen aus meinem Erleben kommen der letzten Jahre. Die erste Perspektive lautet, auf Gott zu warten, ist keine vergeudete Zeit. Im Psalm scheint Gott zu Beginn verborgen. Aber, und das sehen wir am Ende, wenn wir uns komplett dann durchgearbeitet haben, es passiert so viel im Herzen von diesem Menschen. Advent ist eine Gelegenheit, dieses Warten anzunehmen und als eine Zeit für mich anzuerkennen, in der nicht nur trotz, sondern auch wegen des Wartens gute Prozesse in mir angestoßen werden, die meine innere Haltung verändern. Auf Gott warten ist keine vergeudete Zeit. Henry Nguyen, er schreibt etwas über das Warten. Es ist ein längeres Zitat, aber ich glaube, wir können uns durcharbeiten. Er schreibt, eine wartende Person ist auch eine geduldige Person. Er erklärt, warum. Das Wort Geduld steht für die Bereitschaft, da zu bleiben, wo wir sind. Und die Situation in ihrer ganzen Fülle auszuleben. In dem Glauben, dass etwas, was jetzt noch verborgen ist, sichtbar wird. Ich sehe hier eine Pflanze, die unter der Erde ist, die man noch nicht sieht. Und irgendwann bricht sie auf. Ungeduldige Menschen erwarten immer, dass die wirklichen Dinge woanders passieren und wollen dorthin. Jetzt das Gegenteil. Geduldige Menschen wagen es zu bleiben. Geduldiges Leben bedeutet, aktiv im Präsens zu leben und dort zu warten. Und jetzt kommt für mich der wichtigste Satz. Warten ist also nicht passiv. Warten ist nicht passiv. Es bedeutet, den Moment so zu nähren, wie eine Mutter ihr Kind nährt, während sie wartet, dass es in ihrem inneren Leib wächst. Ich warte nicht gern, kann ich von mir sagen, aber wenn ich wählen könnte, wie ich warte. Unruhig und enttäuscht, mit dem Gefühl, gerade nur sinnlos Zeit zu verschwenden. oder so. Das Jetzt aushalten und den Moment, so gut es irgendwie geht, in seiner Fülle auszuleben, während ich weiter warte. Ich wünschte, ich könnte dieses zweite Warten lernen. Es ist keine vergeudete Zeit. Die zweite Perspektive lautet: Die Gewissheit, dass der Morgen kommt, lässt mich geduldig ausharren. Ich war vor ein paar Wochen mit meinem Sohn bei einem Arzt. Wir hatten einen Termin und wir warteten dort im Wartezimmer. Jetzt ist mein Sohn ja auch, er will ja auch irgendwann, dass was passiert. Es ist nicht unendlich viel da in diesem Wartezimmer zur Beschäftigung. Und nach einer Viertelstunde habe ich ihm gesagt, wir haben einen Termin. Ich glaube, wir sind jetzt gleich dran. Nach 30 Minuten mache ich etwas, das bringt gar nichts, aber ich fange an rumzulaufen. Und nach 45 Minuten hatte ich einen Gedanken. Und ich bin zur Rezeption gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, stehen wir noch auf der Liste? Ich habe es so freundlich gesagt, wie ich konnte. Es kam nicht gut an. Ich will das auch, das habe ich am Gesicht gesehen. Ich will das nicht empfehlen. Aber in dem Moment musste ich wissen, lohnt es sich gerade? Macht es gerade Sinn, dass wir hier warten? Oder ist vielleicht bei der Anmeldung irgendwas schiefgegangen? Unser Kärtchen verrutscht oder was auch immer. Ich bin so froh, dass wir unser Warten auf den Herrn nicht mit solchen Bildern vergleichen müssen, wo so etwas nämlich wirklich auch passieren kann. Wo es sein kann, dass man sagt, ja, tut mir leid, du wurdest vergessen. In Psalm 130 wird uns das Bild vom Wächter mitgegeben, der auf der Mauer steht und in die Dunkelheit starrt. Er ist für die Sicherheit verantwortlich und er muss aushalten, bis der Morgen anbricht. Und ja, es wird dieser Moment kommen, wo die Müdigkeit ihn übermannt und es wollen ihm die Augen zufallen. Er sucht den Himmel ab, aber der Himmel ist so unbarmherzig dunkel. Aber dieser Wächter, der wird nie sagen. Wahrscheinlich hat die Erde aufgehört, sich zu drehen. Diese Nacht wird nie enden. Er weiß zu 100%, der Morgen wird anbrechen. Und das gibt ihm die Kraft, den Moment auszuhalten. Die Gewissheit, dass der Morgen kommt, lässt mich geduldig ausharren. Und der Morgen steht für das Kommen unseres Gottes. Für die letzte Perspektive müssen wir jetzt nochmal in den Text schauen, in Vers 7. Da schreibt der Psalmist: Israel, hoffe auf Jahwe, denn bei Jahwe findet sich Gnade und Befreiung von aller Schuld. Auf diesen Ausruf, hoffe auf Jahwe, da gehe ich später ein, der ist sehr besonders. Aber ist euch aufgefallen, wie Gott hier beschrieben wird? Bei ihm finden Menschen Gnade und Befreiung von Schuld. Der Verfasser wartet also auf einen Gott, der gnädig ist, der kommen soll und von Schuld befreien soll. Dieser Psalm wurde Jahrhunderte vor Christi Geburt aufgeschrieben, aber es ist ein Hinweis auf Jesus. Seine Menschwerdung, die wir an Weihnachten feiern, sie wird in diesem Psalm angedeutet. Und wir haben noch die Evangelien. Wir haben das ganze Bild von einem Gott, der ein Baby wird, der sich Menschensohn nennen lässt, der sich nicht zu schade ist, die Kranken zu berühren und der Freund von den Außenseitern zu sein und der für die betet, die ihn hinrichten. Wenn dieser Gott Menschen so begegnet, dann muss er zugewandter und liebevoller und nahbarer sein, als ich es mir nur irgendwie vorstellen kann. nicht knausrig. Mal sehen, ob sie sich diesen Segen auch verdient. Und deswegen lautet die dritte Perspektive: Weil Gott mir in Jesus zugewandt ist, darf ich mit Gutem rechnen. Ich darf in meinem Leben Ausschau halten nach Segensmomenten, die er mir schenkt, weil er in seinem Wesen großzügig und zugewandt ist. Ich möchte euch noch einmal das Bild von der werdenden Mutter bringen. Das ist vorher schon angeklungen. So, es passiert etwas, während sie wartet. Aber sie hält auch Ausschau. Spätestens ab der 36. Woche wird sie bei jedem Ziehen, und ich habe das auch schon viel früher gemacht, aber dann wird sie bei jedem Ziehen innehalten. Was passiert hier? Könnten das Anzeichen sein, dass etwas losgeht? Sie wird nicht sagen, Termin ist erst in 2 Wochen, 13. Mai, es passiert noch nichts. Nein, sie wird damit rechnen, es kann passieren. Und sie wird fühlen und eine Sensibilität dafür entwickeln, was in ihrem Körper passiert. Und dieses Hinfühlen, dieses Wahrnehmen von Gottes gnädigem Handeln, selbst von Kleinigkeiten, aber dass ich damit rechne, dass ich damit Ausschau halte, dass ich danach Ausschau halte, das wünsche ich mir so sehr. Dass ich nicht am Ende vom Jahr denke, ah ja, krass, es hat sich jetzt doch irgendwie manches auch ganz gut entwickelt. Sondern dass ich mir jeden Tag und wirklich jeden Tag die Frage stelle, wo begegnet Gott mir heute? Wo überrascht er mich? Ist heute vielleicht ein Tag, an dem er in besonderer Weise zu mir sprechen möchte? Ich möchte damit rechnen und ich möchte Ausschau halten. Und spätestens jetzt merken wir, dass die Dynamik eine völlig andere ist. Der letzte Vers beginnt mit Israel, hoffe auf Jahwe. Und ich frage, was hat sich verändert? Denn dieser Ausspruch, also diese Konstellation auf Jahwe hoffen, das hatten wir auch schon vorher. Weil der Psalmist hat gesagt, ich hoffe auf Jahwe. Können wir eine Folie weitermachen? Ja, Israel hoffe auf Jahwe. Aber was hat sich jetzt wirklich verändert? Bei dem Ausspruch, ich hoffe auf Jahwe, da ging es um den Psalmisten persönlich. Er musste mit Gott ringen. Er musste für sich selbst, für sich und Gott einen Weg finden, wie er weitermacht. Und jetzt ist Hoffen für ihn keine Privatsache mehr. Er weiß, an Gott festzuhalten, kann eine Gesellschaft, eine Nation verändern. Und so ruft er sein Volk auf. Israel, hoffe auf Jahwe, denn bei Jahwe findet sich Gnade und Befreiung von aller Schuld. Ja, er wird Israel von allen Sünden erlösen. Das Lied endet in einem Dur-Akkord. Ich glaube, diesmal haben es alle gehört. Diese Sätze atmen eine Zuversicht und eine Sicherheit, wie wir sie noch nicht hatten. Der Schmerz, der hat sich nicht in Luft aufgelöst und er wurde auch nicht wegerklärt. Aber die Hoffnung hat jetzt seine Emotionen erfasst, seine Sprache. Er kann andere in diese Hoffnung mit reinnehmen. Aus dem Verzweifelten wurde ein Hoffnungsträger. Gott ist mit diesem Menschen einen Weg gegangen, der sich stellenweise sehr dunkel angefühlt hat. Aber jetzt kann er mit Überzeugung sagen, nicht nur meine Hoffnung, sondern unser aller Hoffnung liegt in Gott. Man traut sich manchmal nicht zu hoffen. Denn wenn ich mich für Resignation entscheide, dann kann ich ja nicht enttäuscht werden. Und Enttäuschung tut weh. An dem Punkt stand ich am Anfang dieses Jahres. Unser Familienalltag war und ist durch die Konstellation unserer Kids sehr kräftezehrend. Das Jahr 2022 hatte uns mit allem, was darin war, so müde gemacht. Und dann kam im November unser Sohn Hannes auf die Welt. Und anstelle, dass wir unseren Sohn aus dem Kreißsaal raustragen, waren wir erstmal allein 2 Stunden, weil er direkt in die Intensivstation musste. Und erst nach Stunden, eigentlich erst nach Tagen, war klar, er wird es schaffen. Er wird wieder gesund werden. Und so waren wir, mein Mann und ich, getaumelt. Wir waren in den Advent getaumelt, überfordert vom Erlebten, von unseren Kindern und von uns selbst. Erschöpft und unfähig, die Personen zu sein, die wir gern wären. Aber die Zeit zwischen den Jahren, die war auf einmal so anders. Und in mir wollte so etwas wie eine Hoffnung aufkommen. Aber ich habe sie reflexhaft wieder unterdrückt. Bitte, nicht noch eine Enttäuschung. An Neujahr habe ich mich für die Hoffnung entschieden, obwohl es sich für mich wie das größte Risiko anfühlte. Und in den darauffolgenden Monaten durfte ich lernen und die Erfahrung machen, dass die Hoffnung nicht von mir abhängt, dass ich sie nicht mit meinen Gefühlen und Emotionen krampfhaft am Leben halten muss. Ja, manchmal habe ich sehnsüchtig Ausschau gehalten, aber manchmal wurde ich auch von ihr überrascht. Ich darf hoffen, weil der Immanuel, der Gott mit uns, den Weg zu uns gefunden hat, uns in unserem Alltag mit allem, was dazugehört, nicht allein lässt. Und weil er irgendwann wieder kommen wird, um uns zu sich nach Hause zu holen. Und so werden wir auch im Advent 2023 mit der weltweiten Kirche hoffnungsvoll warten, dass Jesus als König wiederkommt. Und deshalb brennen auch die Kerzen an unserem Adventskranz. Der Apostel Johannes schreibt: Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Auch kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz. Und wie der Psalmist ruft: Hoffe auf Jahwe, Israel. So rufen auch wir als Erlebtgemeinde uns diese Hoffnung immer wieder zu. Aber wir verwenden andere Worte. Wir tun das zum Beispiel vor dem Abendmahl. Und auch wenn wir heute kein Abendmahl feiern, dafür ist heute nicht Raum, dafür haben wir etwas mehr Lieder. Aber auch wenn wir heute kein Abendmahl feiern, so möchte ich euch einladen, genau das zu tun, die Worte gemeinsam zu sprechen. Als ein Bekenntnis und als eine Erinnerung an die Hoffnung, die uns die Kraft gibt, im Heute hoffnungsvoll zu warten. Lasst uns nun das Geheimnis unseres Glaubens verkünden. Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird wiederkommen. Amen.